Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Johanna,
Bo und Moritz.
Wir spielen heute wieder Flaschendrehen.
Yay, haben wir das vor einem Jahr gemacht, letzte Weihnachtsfolge?
So ungefähr, ich glaube schon. Wir haben uns ein bisschen was anderes überlegt. Es gibt so Fragen, die man eigentlich an sich selber stellt.
Also über sich stellt und die anderen müssen sie beantworten.
Ja.
Wir gucken mal, wie gut wir uns kennen.
Gar nicht so einfach ist, sich überhaupt eine Frage auszudenken mit einer Antwort, die man über sich weiß.
Es ist gut, eine Frage zu haben, auf die man keine Antwort weiß. Dann wird es auch für einen selber spannend.
Wir werden jetzt heute sehr viel über uns selber lernen. Über uns und über die anderen, aber vor allem über uns selbst. Aber
es wird so richtig schön esoterisch, es geht ja auch auf die Weihnachtszeit zu. Deswegen ist ein weiteres Feature dieser Folge, dass eine der Fragen über sich selbst auch irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben muss.
Ja, wir essen hier Stollen. Mo, wir müssen das Licht noch runterdimmen und irgendwie so einen Kerzen aufstellen.
Es gibt zwei Kerzen schon, obwohl noch gar kein, also jetzt bei uns hier noch, weil der erste Advent sehr weit entfernt ist.
Okay, aber es gibt eine Sache, die brennt mir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit auf den Fingernägeln. Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen, Mo, aber ich wollte dich in der Sendung fragen. Du warst bei Jacob Collier.
Ja, ich war in Hamburg am Samstag. Das war fresh. Große Arena, Inselpark-Arena mit über 3000 Leuten und einer sehr, sehr geilen Band. 7 Leute auf der Bühne und es gab ein cooles Bühnenbild mit so Bäumen und die wurden so angestrahlt und auf der Bühne hing ein großes Tamtam.
Das hat den Schlagzeuger gemitleidet. Hat den Mo natürlich gefreut, ja.
Ja, klar. Und ich fand unfassbar, wie die 3 Background-Sängerinnen, wie krass sie einfach gesungen haben. Also diese Jacob Collier-Shows sind ja auch so, dass das Publikum krass eingebunden wird, ne? Und die singen ja alle so und werden dann so von ihm so von der Bühne aus dirigiert. Und das finde ich krass, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Und ja, wahrscheinlich das musikalischste Publikum irgendwie da sitzt, ne? Es sind auch super viele Musiknerds, glaube ich, die dann im Publikum sind, deswegen funktioniert es vielleicht auch nur.
Kann mal einer gut erklären, wer Jacob Collier ist, weil vielleicht kennt den nicht jeder.
Das ist ein Londoner junger Typ, der, glaube ich, so 2011 rum mit so YouTube-Home-Production-Videos bekannt geworden ist. Super, das Multitalent, der ist, spielt irgendwie alle möglichen Instrumente, singt, spielt Gitarre, Drums, Bass und ist halt einfach ein unfassbares musikalisches und musiktheoretisches Brain, so würde ich sagen, ja.
Der hat so eine heftige Vocal Range, also der kann irgendwie von ganz tief zu ganz hoch. Deswegen funktionieren diese Videos, wo der selber mit sich quasi im Chor singt, auch so wahnsinnig toll. Ich glaube, damit ist der auch bekannt geworden. Und was so als neue Musik-Nerd mich an dem auch fasziniert, dass der so mikrotonal super ausgefuchst ist. Und der zum Beispiel kann der in 4 Akkorden, ich glaube, es kann sein, dass wir vor vielen Jahren schon mal darüber im Podcast gesprochen haben, aber der kann mit so 4 Akkorden, ohne dass man es mitkriegt, irgendwie so einen Viertelton ansteigen in der ganzen Stimmung. Man ist dann irgendwie, man landet viel zu hoch theoretisch, aber man kriegt es nicht mit.
Ich kenne das Video, das ist richtig, auch, ne? Richtig, das ist spannend. Also das ist ultra nerdy, aber es ist richtig geil.
Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall heute einen Song in die Playlist packen, oder?
Oh, von Jacob Collier, ja, machen wir.
Ja, und vielleicht dieses Video verlinken, das wäre doch clever. Ja.
Mo, wie fühlt sich das an, in so einem 3000-köpfigen Chor zu stehen? Weil, man kennt es ja aus diesen Videos, aber ich finde, sowas mal erlebt zu haben, ist wahrscheinlich schon echt.
Ist schon geil. Also ich bin ja persönlich immer so jemand, der dann erstmal so warm werden muss mit so einer Herde. Aber das ging relativ schnell. Und dann ist es echt cool, das Singen ist irgendwie, ja, ist berührend und schafft total Verbundenheit mit dem ganzen Publikum. Ist irgendwie schon einfach so, wie man sich das vorstellt. Und
ist das laut?
Es geht so. Man hört auch, glaube ich, nicht so ausgewogen, wie man es halt sozusagen von der Bühne oder von draußen hört. Man hört natürlich super viel die Leute um sich rum und die singen halt deine Stimme aus so einem 3- bis 4-stimmigen Akkord. Das heißt, du hast aber immer auch Orientierung und du musst auch nicht die ganze Zeit durchmetern wie so ein, also da gibt es natürlich auch ein paar Ultras. Die so richtig raus crashen, aber genau, es ist eigentlich angenehm. Aber es war also ganz stickig da in der Halle und da sind auf jeden Fall auch zweimal vor allem bei diesen Sing-Sang-Aktionen auch 2 Leute umgekippt. Also ich glaube schon, dass das irgendwie für...
Weil die haben so laut gesungen.
Ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
das Atmen vergessen.
War das Medical Team da unterwegs und das war halt jeweils bei diesen Mitsingen-Parts.
Ja. Und ist das dann so richtig, also jetzt davon von dem Mitsingen abgesehen, ist das dann so richtig Konzert oder erzählt er, also weil der macht ja auch wirklich so musiktheoretische Vorträge.
Nee, es ist wirklich Konzert, der spielt durch, es waren so viele Balladen, viele groovige Sachen, so ziemlich abwechselnd, es war eine total durchchoreografierte und ausgecheckte Popshow, richtig geiler Sound, richtig gut gemacht, krasses Licht, wirklich durchgeplant, durchchoreografiert, ja, war richtig fett.
Geil. Ja, das ist so ein cooler Artist irgendwie. Würde ich auch gerne mal sehen.
Ja, fand ich live halt sogar irgendwie, keine Ahnung. Also, weil die Tracks sind ja, also die groovigeren Sachen sind ja auch kompliziert. Das ist ja nichts, was du mal so nebenbei hörst. Und live macht es einfach total Sinn. Du verstehst einfach, wo es herkommt, so, finde ich. Ja.
Und das alles so in dieser Ober-Nerdy-Musiker-Bubble, oder? Also
ich habe so viele Leute da getroffen, so viele Leute getroffen, die ich alleine schon kenne, so. Aus verschiedensten Städten, mit denen ich eigentlich gerechnet hätte und irgendwelche, ja. Ich glaube, da waren ziemlich viele Musik-Nerds unterwegs. Ja,
ich habe 20 Insta-Posts gesehen mit sehr gemischten Leuten, die da aus meiner Bubble alle hingegangen sind, ja.
Was ganz anderes, wir haben gestern eins der ergreifendsten Notfallkonzerte überhaupt gespielt, oder?
So fertig war ich noch nie nach einem Notfallkonzert. Also ich meine, ich glaube, wir haben irgendwann auch mal schon mal über dieses sehr besondere Notfallkonzert in der Kinderpsychiatrie, in der Bult gesprochen, aber das war jetzt, glaube ich, unser drittes Konzert da, glaube ich.
Genau. Und,
ja, wir waren schon eigentlich darauf vorbereitet, dass es wieder ziemlich krass wird, aber ja, man ist nie so ganz gewappnet.
Ja, ich glaube, es hing vor allem auch so ein bisschen damit zusammen, dass viele Jugendliche dabei waren, die noch nicht so lange dort sind. Also es hängt tatsächlich, finde ich, merkt man dann einen Unterschied, wenn die gerade neu dort angefangen haben mit der Therapie oder so. Es war irgendwie auf jeden Fall so eine Spur heftiger als sonst. Also vielleicht waren die sonst irgendwie schon so einen Schritt weiter oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall echt, jeder Notfall, einer nach dem anderen, hat einem so in die Magengrube geschlagen.
Ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, beim Notfallkonzert spielen wir immer für eine Person in der Mitte, das 10-mal. Und diese Person schreibt ihren Notfall auf einen Zettel und wir begegnen dem musikalisch. Und wir machen das zum Beispiel regelmäßig im Sprengelmuseum. Und da schreiben die Menschen auch also super, super persönliche Sachen rein. Ich fand beim letzten Notfallkonzert im Sprengelmuseum war es auch wirklich echt super diepe Sachen. Wirklich ganz extrem traurige Sachen, die einen wirklich mitnehmen. Aber
du meinst jetzt gestern war Montag und den Freitag davor haben wir nämlich noch ein Notfallkonzert.
Ja, genau, okay, das stimmt. Das war irgendwie 3 Tage davor. Mhm. Fand ich auch schon krass, aber ist schon total vergessen, weil diese Notfälle von diesen jungen Menschen in dieser Suchtstation der Jugendpsychiatrie, das ist einer nach dem anderen.
Ja, und also jedes Mal nach diesen Konzerten denke ich mir so, warum bist du auf irgendwie Bühnen, wo es jetzt irgendwie wichtig ist? Oder also warum bist du da überhaupt aufgeregt? Weil also es gibt keinen Ort, wo ich Musik mache, wo ich so das Gefühl habe, es kommt jetzt so drauf an, dass du gut spielst und zwar nicht gut auf eine Weise von Perfektion, sondern gut auf eine Weise von irgendwie wahr oder irgendwie, ja, also ehrlich und auf diese Person zugeschnitten. Und also das ist dann uns allen in dem Moment so klar, dass wir jetzt so einen richtigen Auftrag haben, Musik zu machen. Also es ist sozusagen higher stakes gibt's nicht für mich wirklich als diese Kindersuchtstation.
Ja, und die emotionale Tiefe von der Musik kommt einfach so, so gut dabei raus, finde ich. Und auch wenn man in der Mitte sitzt, versteht man es auch einfach viel besser, was diese Musik bedeuten kann. Ist ja super universell und dadurch, dass man weiß, wofür man es jetzt gerade spielt und dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, ein Trauerfall oder sowas, dann bekommt dieses Stück so eine Klarheit, finde ich, die dann, ja, die einfach diese Emotionalität in dem Stück, in der Musik so, so, so krass deutlich macht. Und das, finde ich, macht die Musik in dem Moment sogar noch stärker.
Ja, es gibt auch also wenig Momente, wo man das Gefühl hat, dass es so sinnvoll ist, was man tut. Also ich glaube wirklich, dass das auch nochmal so eine andere Komponente auch für die, also oder man hat wirklich das Gefühl, dass deren, also es ist so eine ganz spezielle Erfahrung auch nochmal für die, glaube ich.
Also normalerweise wissen wir ja nicht so direkt, was bei unserem Publikum los ist und was das vielleicht auch für die Leute bedeutet. Und wir können es sozusagen in dem gemeinsamen Spiel und auch in dem Austausch mit dem Publikum kann man sich total verlieren. Und das ist was Wunderschönes, aber es ist sozusagen nie in einem anderen Konzert ist es so direkt wie in dieser Situation, wo da wirklich eine Person, wo du genau weißt, was ist bei der los und du musst jetzt auf jeden Fall auf irgendeine Weise helfen oder zumindest zuhören und verstehen.
Uff.
Uff. Ja, also normalerweise schaffen wir alle das ziemlich gut, den Aspekt, dass man eben sowas Positives den Notfällen entgegensetzt, beizubehalten und dadurch nicht so fertig zu sein nach so einem Konzert. Aber jetzt gestern, glaube ich, das hat uns alle einfach, also normalerweise kann man sich dann auf den nächsten Notfall immer, da hat man schon wieder einen frischen Kopf, aber also die Notfälle, die da draufgeschrieben worden sind, die sind irgendwie so geblieben bei uns allen und das hat sich dann so fast ein bisschen akkumuliert, also zumindest war es bei mir so und also ja, also das sollte eigentlich normalerweise nicht beim Notfallkonzert passieren und Thomas hat zu Recht gesagt danach, ah, vielleicht bräuchten wir auch mal eine Supervision nach so einem Konzert.
Ja, und irgendwie habe ich auch danach nochmal gedacht, so echt Heidenrespekt vor Leuten, die diesen Job machen, ist einfach so krass. Also, ja.
Ja, weil wir reden jetzt darüber, dass wir haben das jetzt einmal so erlebt und das ist vielleicht mit Musik ist es dann auf eine Art emotionaler als so im Alltag, aber mein Gott, das ist wirklich, das ist der Alltag von Psychiatern und Therapeuten und den LehrerInnen dort. Also das, pff, ja. Heidenrespekt.
Passt zum regnerischen Wetter in Hannover gerade. Wir sind alle gerade mit dem Fahrrad, also außer Mom, zu dem nach Hause wir hier gerade kommen dürfen, sind wir alle mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren. Janik, du hast noch einen Uber genommen, glaube ich, aber es ist auf jeden Fall...
Hey, sag das doch jetzt nicht hier, dass es so faul war.
Aber es ist auch, es ist wirklich geschüttet gerade und ich habe bei der Frage, was haben wir denn eigentlich zu erzählen, was ist gerade bei uns allen passiert, habe ich auf mein Handy geguckt und gesehen, genau vor einem Monat war ich in Montpellier.
Oh, das will jetzt keiner hören,
Moritz. Ich weiß, aber das muss ich trotzdem nochmal anbringen. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, wie war es eigentlich in Montpellier? Ja, es war so richtig sonnig und warm und man hätte, wenn man sie dabei gehabt hätte, hätte man in kurzen Hosen rumlaufen können. Die in Montpellier haben das auch gemacht vor einem Monat, sage ich jetzt nur so.
Ja, Montpellier ist eine tolle Stadt. Da war ich auch schon mal eine meiner Lieblingsstädte in Südfrankreich.
So toll.
Ja.
So, sollen wir jetzt mal mit diesem Spiel beginnen?
Oha, los geht's. Oh, eine letzte Sache habe ich noch, weil hier regnet es, aber wisst ihr, wo es auch noch richtig schön ist, obwohl es regnet? Norderney.
Du sagst das schon mit deiner Schlagerstars-Stimme.
Ich sag das, weil wir gerade an den Planungen für das Programm auf Norderney sind und herzliche Einladung an alle, die uns zuhören. Bucht euch jetzt doch schon mal eure Reise auf die Insel, wenn ihr ganz viel Zeit mit uns verbringen wollt und ganz, ganz viele Konzerte hören wollt. 33 Konzerte an 22 Tagen weißt du es, Johanna?
11.8.
bis 31.8. sind wir dort. Und jetzt wird losgespielt.
Wer hat die Ehre? Wer dreht zuerst?
Drehen ist ja kein Problem. Ich drehe mal. Und also für unsere Zuhörer.
Wer ausgedreht wird, der fängt an, eine Frage zu stellen.
Muss die nochmal einstellen.
Ich mache mal meine Teetasse hier aus dem Weg. Wir haben gar keinen Platz eigentlich für diese Flasche.
Ja, wir haben viel zu heftig gedreht letztes Mal und es auf jeden Fall gab immer Geräusche. Also vielleicht jetzt ein bisschen Ohren zu
halten. Dreh mal mit Liebe.
Oh, das passiert immer. Selber, Moritz.
Mit Liebe halt.
Mit Liebe halt.
Moritz fängt an.
Okay. Meine erste Frage, die ich... Der guckt schon wieder auf mein
Handy. Ich habe nur auf deine Frage geguckt. Ja.
Geduld, bis er sie vorliest. Mhm.
Drumrolls. Welches andere Instrument hätte ich fast gelernt?
Also du hast es nie gelernt, ja?
Ich glaube, du hast mir das sogar schon mal gesagt.
Mist, dann muss der Modus beantworten.
Boah. Aber also ich habe so eine Vermutung oder so eine Idee. Ich glaube, irgendwie.
Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt.
Ja.
Würde das Instrument denn überhaupt zu dir passen?
Das müsst ihr beantworten.
Also,
ich glaube,
ihr könnt mich auch noch ein bisschen löchern.
Weißt du es?
Nee.
Okay,
keine Ahnung.
Wir müssen ja alle beantworten, ne? Alle drei eine Vermutung aufstellen. Mo, du musst anfangen, weil ich glaube, wir haben so eine kleine Ahnung.
Ich würde dich bei so einer Klarinette sehen.
Ist gut. Warum lacht ihr so abfällig? Ich liebe Klarinette.
Siehst du?
Und mein Opa, der wurde durch Irrungen und Wirrungen der Zeit damals ein bisschen daran gehindert, dass er Klarinette beruflich spielen durfte. Also es ist gar nicht so weit weg. Also
und stimmt's?
Nein.
Oh.
Ich sag Cello. Weil...
Egal. Lange Finger.
Ja, also ich würde sagen, es muss eigentlich ein Streichinstrument sein oder Klavier. Aber Klavier hast du ja irgendwie auch gelernt, aber bist halt nicht dabei geblieben. Hättest du ja machen können, hast du aber nicht.
Warum, ich spiele doch Klavier.
Blieb nur noch die Geige übrig, ne?
Ja, okay, ja, deswegen Streichinstrument, aber Bratsche, nee, glaube ich nicht. Kontrabass auf gar keinen Fall.
Mandoline.
Deswegen wäre ich auch beim Cello.
Ja, ist irgendeine Story mit deinem Bruder, oder?
Johanna weiß es. Er misst. Also ja, ihr wisst es schon. Dass die Anekdote, die es dazu gibt, ist, meine Eltern, also ich habe mit Blockflöte tatsächlich angefangen.
Geil, check ich auch.
Ja. Ich auch.
Ich nicht.
Sehr gut, Yannick. Hast unsere Ehre gerettet. Und die, dann gab es irgendwann die Entscheidung, vielleicht ja nochmal ein anderes Instrument. Und ich war relativ, also die meisten erzählen da so, ich habe dann irgendwie Geige im Radio gehört und dann habe ich mich sofort verliebt. Und bei mir war das auf keinen Fall so, sondern mir war das auf jeden Fall ziemlich egal. Ich hatte damals gar nicht so große Motivationen. Und meine Eltern haben überlegt, also mein Bruder wollte, glaube ich, ein bisschen Cello lernen, weil mein Vater Cello gespielt hat. Und ja, dann haben meine Eltern entschieden, dass wir beiden Brüder dann zu einer russischen, sehr strengen und ich glaube auch guten Cello-Lehrerin mal so zu so einer Probestunde hingeschickt wurden. Und die hat aber gar nicht das Cello ausgepackt, sondern uns neben das Klavier gestellt und uns so Töne nachsingen lassen, die sie auf dem Klavier gespielt hat, uns auf die Finger geguckt und irgendwie so ein bisschen, es war wie so ein Test. Und ich habe da relativ unbedarft einfach dann so nachgesungen. Mein Bruder, ich glaube, der war ein bisschen aufgeregt. Ja, in jedem Fall hat sie dann nachher befunden, hat auf meinen Bruder gezeigt und hat gesagt, den will ich nicht. Und auf mich gezeigt und gesagt, den will ich haben. Das war so richtig schlimm, wie so eine Pokémon-Trainerin. Also vielleicht ist es auch in meinem Kopf ein bisschen. Und meine Eltern waren so pikiert und sind dann irgendwie so gesagt, okay, zu dieser Frau können wir auf keinen Fall unsere Kinder schicken. Und sind da weggegangen und haben dann entschieden, mehr oder weniger, jetzt der arme, also Felix heißt mein Bruder, der arme Felix, der hätte ja so gerne Cello gespielt. Jetzt lernt er aber erst recht Cello. Also haben dann eine Cello-Lehrerin für meinen Bruder gesucht. Und spielt auch nach wie vor als Hobby Cello. Und das war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und ich habe dann zufällig, weil der Mann der Cello-Lehrerin Geigenlehrer war, bin ich dann so zur Geige gekommen. Eigentlich eher so, wie das war noch übrig. Genau, das ist meine Origin-Story mit der Geige. Aber es war kurz davor, dass vielleicht, also wenn irgendeiner von meinen Eltern gedacht hätte so, vielleicht hat die ja doch irgendwie einen Check, dass er vielleicht ein guter Cellist wird, dann hätte ich auch ein Cellist werden können.
Ja, ich finde es, also so, was so ein bisschen dahinter steckt, so, ne, Eltern, die dann so Entscheidungen treffen, die so zwischen zwei Kindern irgendwie stehen und so, das finde ich irgendwie krass. Also bei mir gibt es so eine ähnliche Story so mit dem Kinderchor. Ich war mit meiner Schwester zusammen im Kinderchor und beziehungsweise ich war noch gar nicht im Kinderchor, aber der Chorleiter kannte mich irgendwie und hat meinen Vater gefragt, ob ich in der Oper mitsingen will als Kind. Aber meine Schwester, die eigentlich im Kinderchor war, sollte da nicht mitsingen. Und dann hat mein Vater halt dafür entschieden, ich darf da auch nicht mitsingen, wenn meine Schwester nicht mitsingen darf. Und es war ja so krass, wie man dann selber so, ja.
Es ist sehr viel Zufall im Leben.
Mhm. Hast du nicht auch mal gesagt, dass du eigentlich Sängerin werden wolltest?
Ja, ich wollte immer Opernsängerin werden.
Hm. Ich auch. Aber es hat mir schon mal.
Du wolltest auch Opernsängerin werden.
Okay. Tatsächlich genauso. ja, Moritz, du darfst nochmal drehen. Und jetzt nicht nochmal dich selber also, wählen, ja?
Okay, das machen wir als Regel. Wenn man gerade eine Frage beantwortet, dann kann man nicht nochmal.
Ja.
Jetzt mit ganz viel Liebe und Gefühl und ohne Angst darf ich nochmal drehen.
Ja, so eine halbe Umdrehung.
Jetzt ist Johanna gefallen.
Na gut. Ist lustig, ich habe also nicht so eine. Soll ich jetzt so eine ähnliche Frage stellen, die so ein bisschen in die Richtung geht, oder eine andere?
Mach deine erste Frage, die du aufgeschrieben hast.
Das ist die Weihnachtsfrage.
Ja.
Dann wird es jetzt endlich mal ein bisschen weihnachtlich.
Was gibt es bei mir an Heiligabend zu essen?
Janik, du musst als Erster. Du bist auch der absolute Gourmet hier.
Ja, ja, ich überlege, okay. Du kommst ja, was ist das? Ist das die Pfalz eigentlich noch? Oder ja, okay, aus der Pfalz. Saumagen mit Klößen und Soße. nee, wahrscheinlich nicht. Ja, weiß ich nicht. Sowas wie eine Gans oder sowas, aber. Also, so Joghurt mit Früchten. Schwierig. Ja, also ich würde sagen, ich wäre da jetzt bei. Ist das jetzt bei dir zu Hause oder bei deinen Eltern zu Hause?
Ja, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Szenarien, für die man diese Frage beantworten kann. Ich keine Ahnung, du kannst ja eins aussuchen.
Kann man jetzt aussuchen.
Entweder du kannst bei meinen Eltern oder bei mir jetzt oder keine Ahnung.
Ja, okay, gut. Also ich weiß, dass du eigentlich nicht so wirklich Fleisch isst, außer so ganz selten. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht Weihnachten so ein Tag, wo das eventuell passieren könnte. Und dann, also ich bin auf jeden Fall Rotkohl und Knödel, würde ich sagen. Ja, du lachst schon so. Und was es dazu gibt, ich bin wahrscheinlich so daneben, ne? Ich bin bei der Gans jetzt. Gans mit Rotkohl und Klößen. So.
Boah. Ich habe die ganze Zeit über Raclette nachgedacht, weil das irgendwie so ein Special Occasions Essen ist. Ich glaube, ich bleib auch bei Raclette. Ich habe auch kurz über Fondue nachgedacht. Das sind alles eher so Silvester-Essen. Lustigerweise habe ich das haben wir als Kind oft Fondue gekriegt. Das ist aber Fondue. Oder was? Nee? Okay, du hast nur so. Okay, ich dachte schon. Also ich bleibe bei Raclette.
Also ich habe erst auch in die Rotkohl-Klöße-Richtung tendiert, aber dann wahrscheinlich mit so einem veganen oder vegetarischen Hacknuss irgendwas Wellington-Braten. Aber vielleicht auch einfach eine Lasagne?
Auch geil. Also Lasagne ist auf jeden Fall ein Favorite-Essen von mir. Also liegt nicht so fern, aber gab es tatsächlich noch nie an Weihnachten. Also ich beantworte jetzt auf allen Ebenen diese Frage. Tatsächlich in der Pfalz bei meiner Oma gab es immer Sauerkraut, Bratwurst und Kartoffelsalat zu Weihnachten. Aber das hab ich nie an Heiligabend nie mitgegessen, aber das, also es ist tatsächlich so ein traditionelles Essen aus der Pfalz, nur nicht jetzt mit Saumagen, wobei das bestimmt auch Leute machen. Und dann so Fleischrichtung an Weihnachten ist schon öfter mal so, dann ist es tatsächlich auch mit Rotkraut, Rosenkohl und aber nicht Knödel. Das ist dann zu doll.
Kartoffeln
so,
oder?
Ja, so Rosmarinkartoffeln oder so.
Aber,
oder Kartoffelgratin.
Aber
oder
schon so. Quack. Die Gans.
Nee, das ist dann unterschiedlich. Also Gans gab es glaube ich noch nie.
Das heißt, alle lagen so ein bisschen daneben. Janik lag noch am richtigsten.
Ja, danke, wollte ich auch gerade sagen. Ja, so schlecht fand ich mich jetzt.
Raclette gab es tatsächlich noch nie. Das ist eher so Silvester. Und aber diesen Strudel habe ich tatsächlich auch mal gemacht.
Ja, siehst du? Siehst du?
Ja, weil es gab schon so ein paar Jahre, wo ich dachte, oh, immer an Weihnachten dieses Fleisch, gar keinen Bock und so. Und das kann extrem lecker sein, wenn man so einen Blätterteigstrudel macht mit Pilzen. Da war dann so Trüffel noch drin und so.
Wellington.
Das war sehr geil.
Wellington, oder?
Was?
Ja, so heißt dieser Braten, glaube ich.
Beef Wellington, das ist ein Rinderfilet mit so Pilzen drumherum und dann den Blätterteig.
Ja, genau.
Ja.
Halt ohne Fleisch.
Ja, dann muss man halt so Nussgedöns.
Okay, also wir halten fest, so richtig falsch war niemand außer mir.
richtig war auch nicht. Gut, weiter drehen.
Oh, ich muss drehen.
Janik.
Das bin ich. Was ist das letzte Stück Musik, das ich gehört habe?
Ihr
dürft mir auch Sachen fragen, um der Sache ein bisschen näher zu kommen.
Ist es Klassik?
Ja.
So eindeutig beantwortet es dann doch nicht, Woodworks ist, weil ich habe im letzten Podcast hast du ja darüber
ja, aber das ist jetzt das ist zu lange das wär, her. Ich hab dazwischen einmal noch Musik gehört, ja.
Wow.
Nein, was wir bald spielen?
Das würde mich wundern. Nee, wenn wir das jemals spielen.
Okay, also dann muss es was sein, was wir spielen könnten, aber von dem es unwahrscheinlich ist, dass wir spielen.
Ja.
Also nicht
Orchesterwerk?
Was so besetzt ist.
Ja. Also ihr kennt das alle. Und ich würde sagen, ihr habt das alle auch schon mal gespielt. Mehr als einmal.
Beethoven 3.
Weihnachtsoratorium.
Nein. Morgenstimmung von Peer Gynt.
Nein.
Ich dachte, das wäre vielleicht auch dein Wecker.
Ja, wir haben es alle nicht richtig beantwortet.
Okay, warte mal, ich geb euch einen Tipp. Es ist ein Stück, ein bekanntes Stück mit Publikumsinteraktion. Ja.
Mit Publikumsinteraktion.
Ja. Berliner Luft.
Wir haben es alle schon gespielt.
Radetzky-Marsch. Der Radetzky-Marsch ist richtig.
Wow. Redeem.
Ja, wurde mir als Werbung vorgeschlagen auf Facebook und es war einfach so, kennt ihr, weil ich fange anders an, kennt ihr das Wiener Mozart-Orchester?
Nein.
Nein.
Das ist ein Orchester in Wien, was man sich denken könnte, die spielen in so Perücken und so
deswegen habe ich so Kostüm geantwortet. Ja,
naja.
Ich mir schon sowas gedacht.
Und genau, es wurde mir als Werbung vorgeschlagen auf Facebook und die spielen immer im Musikverein, so im
Brahmsaal.
Ah, wirklich? Ja, immerhin. Ja. Und das, genau, habe ich als Werbung auf Facebook gesehen und ich habe nur die Kostüme gesehen und dachte mir so, und habe es mir angehört und ja, genau, Radetzky-Marsch. Und dann habe ich würde sagen, ich habe 3 Stunden lang mich gestern mit dem Wiener Mozart-Orchester auseinandergesetzt, weil mich das so fasziniert hat. Die spielen extrem viele Konzerte. Es ist ein sogenanntes Touristenorchester.
Mhm.
Also weil hauptsächlich TouristInnen dort in die Konzerte gehen, das ist auch richtig, richtig teuer.
So wie wir auf Norderney.
Ja, okay.
Ohne Perücke halt.
Ohne Perücke, ja. Ist extrem teuer, die Karten, es ist immer ausverkauft. Der Eigentümer dieses Orchester hat sich für mehrere Millionen so einen See in Österreich gekauft. Weswegen ich da auch so hängen geblieben ist, weil da gibt es gerade so einen Skandal, dass die Gagen in diesem Orchester so schlecht sind und die MusikerInnen versuchen, so eine Art Gewerkschaft zu gründen. Und da geht es auf jeden Fall gerade heiß her, weil der Tagessatz dort in diesem Orchester ist 100 Euro.
Okay, das ist kriminell.
100 Euro oder jetzt wird es angehoben auf irgendwie 150 Euro, aber 150 Euro für einen Dienst, das heißt Probe und Konzert. Also einen Tag oder einen Abend dafür komplett geblockt. Für ein Konzert, das muss man sich mal vorstellen, im ausverkauften Musikverein. So einer der renommiertesten Konzertsäle weltweit, würde ich sagen.
Mhm.
Ausverkauft und dann sitzen da Leute, die 100 Euro für den Abend bekommen. Und die billigste Karte kostet 60 Euro.
Mhm.
Und die teuerste kostet 400 Euro und das ist immer voll.
Kann man sich dann auch mal so einen See leisten, ne? Wenn
ja,
einem
das finde ich,
gehört.
Also ich wollte gerade sagen, Chapeau an den hier, der die alle Leute abzockt, hat er gut gemacht. Hat er richtig clever aufgezogen.
Wahnsinn. Der bezahlt dann eine Person, die da sitzt, bezahlt teilweise 4 MusikerInnen.
Ja. Ist verrückt. Also,
wie viele müssten da sitzen? Wie groß ist das Orchester? Da müssten so 20 Leute sitzen.
Ja, so 20, 25. Und
dann wäre der Laden bezahlt.
Ja, und die spielen natürlich so alle Evergreens, so Kleine Nachtmusik, Jupiter-Sinfonie, Einsatz, Mozart 40. Also, und Radetzky-Marsch kommt dann natürlich immer am Schluss. So ein paar Sänger sind noch
Weil
dabei.
Das passt ja auch zu Mozart, nicht wahr?
Der Radetzky-Marsch passt so gut zu. Ja, absolut. Ja, und das ist richtig krass. Also ein Ding, was recht viel von dieser Gage, also von diesen Kosten frisst, ist die Miete für den
das
Musikverein.
Ist auch teuer, ja.
Dürft ihr mal raten, wie viel das ist für einen Abend?
10.000.
Ich sag mehr.
Ja, ist mehr.
Ich sag 25.000.
Ja, fast. Also 20.000 tatsächlich. Mhm. Für den Abend dort. Aber trotzdem, diese Konzertagentur macht jedes Jahr macht so 4 Millionen Euro Gewinn. Und ja.
Spannend.
Naja, super, gut, ich drehe mal die Flasche. Moritz.
Jetzt kommt
der Mo bleibt noch verschont.
Mhm. Ja, ich hau dir noch alle am Stück raus am Schluss.
Was kriege ich nicht gerne zu Weihnachten geschenkt?
Süßigkeiten.
Es gibt sehr viele richtige Antworten.
Kratzige Wollpullis.
Eine Aufnahme des Mozart-Orchesters Wien vom Radetzky-Marsch.
Da weiß ich nicht. Könnte mich auch schon wieder interessieren.
Ist das sowas, was du immer geschenkt bekommst, was du so also gibt es da eine Story dahinter? Oder ist es einfach so random?
Also ich hatte eine Sache, die ich antworten könnte, wenn ich mir an die Frage denke, nämlich sind es so irgendwelche Romane, wo es um Musik geht. Also wo es irgendwie so Komponistinnen und Komponisten, Biografien oder so, so von wegen, du bist doch Musiker, das ist doch was, was dich interessiert, so als hätte ich keine anderen Interessen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen allergisch, so, ah ja, die Familie Bach, ah ja, ist doch echt richtig toll, lese ich jetzt sofort nicht.
War's das?
Nee, ne? Das war's. Also das ihr war's. Wir waren alle falsch. Nee, ihr wart alle richtig, außer, ich glaube, kratzige Wollpullis.
Findest du richtig geil,
ne? Ich mag Wollpullis. Und also, die sind halt manchmal kratzig, wenn man sie auf die nackte Haut trägt. Aber man kann ja was drunter ziehen. Insofern, nee, Wollpullis gehen klar.
Ja gut, dass wir das jetzt auch noch geklärt haben.
Also, genau, ihr könnt mir gerne Wollpullis schenken. Noch an dieser Runde. Ich muss nochmal, das war auf mir.
Jetzt hat's mich wohl getroffen, wa? Also, meine Frage ist, was ist mein Lieblingsschlaginstrument? Also, welches spiele ich am liebsten von den ganzen, die ich so spiele?
Die Marimba.
Bevor du nicht antworten, erstmal ein bisschen noch nachbohren.
Na klar.
Also, kann man das auch mit dem Bogen streichen?
Ganz schön spezifische Frage. Kann man auch, ja.
Aber rein theoretisch kann man ja alles. Ich könnte jetzt auch nicht mit einem Bogen streichen.
Man kann auch ein Becken mit dem Bogen streichen oder ein Drumset, kommt halt nichts raus.
Ja, aber also dann, wenn nichts rauskommt und wenn es wirklich gar keinen Sinn macht, dann würde ich sagen, also.
Ja, habe ich nicht gesagt.
Das ist nicht. Aber du hast gesagt, es ist das, was du am liebsten spielst, ne?
Genau.
Ist das eigentlich auch das, was du am liebsten hörst?
Boah. Nö. Nicht unbedingt.
Aber das hilft jetzt nicht. Aber das
hilft nicht. So, ja. Nee, nicht unbedingt.
Ich sag also, Vibra.
Ich sag auch Vibra.
Ah, wenn jetzt alle wie das
klingt. Du Marimba, aber,
ja, Marimba. Marimba ist ja, auch, aber es ja. kann man echt richtig
also kacken mit dem Bogen spielen. Ihr seid alle bei Tonhöhen. Ist auch richtig. Also Vibra ist mein Lieblingsinstrument. Yeah. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach viel Klavier gespielt habe und das ist super ähnlich, weil es hat ein Pedal und die Töne klingen und man kann sozusagen auch ähnlich agieren wie an so einem Klavier. Man hat
so einen Drehregler.
Sehr, sehr, sehr verwandt.
Und ja, genau, man kann den, wie nennt man das, Vibrator? Oder
nein, man nennt es nicht Vibrator, man nennt es Motor. Aber gut, man kann den Vibrator auf Vollgas stellen und dann rotiert das Vibraphon. Ja, und macht also schön Wabertöne. Das war jetzt
nicht ganz jugendfrei, müssen wir
ja, sorry.
Wie, warum?
Das aber was
ich denke, ganz jugendfrei.
Genau, ist ein geiles Instrument, weil es halt auch sehr Genre übergreifend. So ist im Jazz zu Hause und im Pop und irgendwie auch in der Klassik, in der letzten Klassik der letzten 100 Jahre. Korngold und Co.
Und man streicht es richtig oft, ne?
Man streicht es, man kann es mit Bogen streichen und ja,
aber
es gibt halt immer so warme Vibes.
Dass du sagst, dass du es nicht am liebsten hörst. Weil ich finde, es klingt auch einfach echt mega geil.
Ja, es klingt geil. Es ist, ach, keine Ahnung, schwierig. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mir nicht so viel Schlagzeugmusik jetzt selber anhöre. Keine Ahnung. Kommt auch dann immer drauf an. Also, es gibt ja auch einfach super interessante Klänge. Also, ob das jetzt, kann ja von Instrument bis Alltagssounds bis, weiß ich nicht, wir trommeln auf Müll. Alles Mögliche sein, das hat natürlich alles seinen Reiz, ja.
Drehen,
auf geht's.
Yay.
Klarer Fall.
Ich find's lustig, wir haben alle so Instrumentenfrage, jetzt kommt meine Instrumentenfrage. Was ist mein Lieblingsinstrument?
Die Bratsche. Das ist die einzig richtige Antwort für alle. Immer. Mhm.
Ich schwanke so zwischen so einem Englischhorn.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar kein Streichinstrument ist, aber es ist auch unwahrscheinlich.
Ich glaube schon, es ist kein Streichinstrument.
Meinst du?
Das wäre zu einfach.
Ist es denn ein Orchesterinstrument?
Ja.
Ich glaube, Johanna steht auf schöne Hornkantilen.
Habe ich auch gerade
ja,
gedacht.
Ich war auch die ganze Zeit beim Horn. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich bin auch so ein bisschen noch, also es ist, wir können ja schon mal ausschließen, es ist auf keinen Fall die Flöte oder Trompete.
Ja, es ist auf gar keinen Fall die Oboe, das nimmt auch niemand.
Weiß ich nicht. Also Kontrabass bei aller Liebe, aber nein.
was wir setzen uns hier ganz schön in Nesseln. Ja, ihr setzt euch in Nesseln.
Nee, wir denken einfach für dich mit.
Ja.
Also Fagott ist auch eine nicht komplett unrealistische Option. Was ist mit Klarinette? Hat irgendjemand über Klarinette nachgedacht? Schließe ich nicht aus.
Passt nicht, finde ich. Passt nicht zu Johanna.
Was ist mit den Schlaginstrumenten? Ich glaube, trotz aller Liebe zum Vibraphon.
Zu wenig Schmalz.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das ist unwahrscheinlich.
Schmalz?
Ja, du brauchst ein bisschen Schmalz. Oder?
Ich glaube, Johanna findet auch Posaune richtig schön. So ein guter Posaunenchor. Das erfreut das Johannes' Herz. Ich glaube, ich bleibe bei Englisch schauen. Es ist super spezifisch und auf keinen Fall die richtige Antwort.
Keiner Klavier gesagt, ne? Weil das ist
ja auch kein Orchesterinstrument.
Ach ja, okay, stimmt. Gut. Habe ich sogar gestellt, die Frage.
Jetzt überlegt euch mal, wenn die antworten würde: Geige.
Das wäre so lame.
ich würde auch sagen Horn.
Und du?
Habe ich doch Horn schon gesagt.
Horn. Okay, zweimal Horn. Nee, tatsächlich, es ist fast ein bisschen lame, weil es Cello.
Ja, das ist, okay, Dreh.
Nein, ich hätte aber fast Cello gelernt, wenn mein Papa nicht irgendwann gesagt hat, nö, ist jetzt zu spät. Ich wollte irgendwann umsteigen. Habe ich schon mal erzählt. Vielleicht. Ja,
und Mori hätte auch gerne Cello gelernt.
Die Frau, deren Name ich jetzt hier nicht öffentlich sagen will, weil es gibt tatsächlich sehr viele professionelle Cellistinnen und Cellisten, die aus ihrer Schule quasi entsprungen sind. Also die hat tatsächlich auch sehr gute Leute. Deswegen, der Name an dieser Stelle bleibt geheim.
Gut, ich drehe weiter. Aber in meiner Rente lerne ich Cello, habe ich schon beschlossen.
Treffer.
Ist das Mo?
Das ist der Mo.
Das bin ich. So, jetzt kommt meine Weihnachtsfrage. Was ist mein Go-To-Weihnachtsmuggenstück?
Also, was du selber hörst oder was du spielst oder
ja.
Beides?
Ja, Weihnachtsmuggen.
Last Christmas.
Stück.
ist es was Klassisches oder was nicht Klassisches?
Ich sage nicht klassisch.
Klassisch.
Ich sehe, wie Yannick durch die Playlist, Weihnachtsplaylisten scrollt.
Also wird auch selbst gespielt, genau.
Ich glaube, also ich ist bei mir das Gleiche. Deswegen sage ich, es ist Weihnachtsoratorium, ganz klassisch.
Ja,
kann wohl sein. Das fängt allein schon mit dem Pauken.
Mhm. Stimmt, das findet der Parade, gut.
Das findet er gut. Das hat er auch jetzt gut. Oft gepaukt, glaube ich, auch mit so schönen kleinen Barockpauken. Mhm. Ich glaube, ich bleibe beim Weihnachtsautor.
Ja, ihr habt alle recht. Genau, im Dezember geht es einfach jedes Wochenende in eine andere Kirche und da wird wieder dieses schöne
ich bin richtig Ding
gepaukt.
Ich bin richtig neidisch, ja, weil ich selber, auch. Weil jetzt so als, ich mache zwar historisch, Entschuldigung, ich spiele zwar historisch romantische Musik, aber eigentlich nicht Barockmusik. Also auf so Originalinstrumenten. Und inzwischen hat sich die Landschaft dafür uns Streichers auf jeden Fall geändert und alle Chöre und so, die was auf sich halten, arbeiten zu Recht eigentlich fast nur noch mit Barockensembles, also mit Ensembles, die auf genau dem Instrumentarium, was auch zu Bachs Zeit zum Beispiel benutzt wurde, spielen.
Ja, ich würde auch super gerne mal wieder WO spielen.
Ja, gehört dann irgendwie fast schon ein bisschen dazu. Ne?
Das ist nicht Weihnachten ohne WO für mich.
Nee.
Spielst du eins?
Ich spiele eins, zwei sogar, aber es ist irgendwie komisch, weil das Ding hat ja sechs Teile und dann spielt man klassischerweise vor Weihnachten Teil 1 bis 3 und das ist jetzt so ein Potpourri aus Teil 1 bis 6, so verschiedene Nummern. Mhm. Weiß gar nicht genau welche.
Ich glaube, ich spiele sechs Mal.
Ja, es kann auch auf jeden Fall voll nett sein.
Sechsmal.
Das Problem ist halt, dass ich Teil 1 bis 3 kann ich auswendig und Teil 4 bis 6, weiß ich gar nicht, hab ich vielleicht noch gar nicht gespielt.
Die sind auch richtig.
Ich weiß ja, das ist
mega geil.
Können wir ja auch was in die Playlist hauen? Vielleicht Jacob Collier und Weihnachtsoratorium.
Ist doch super. Mo, du darfst schon mal drehen.
Ja, ich dreh mal.
Also ein bisschen mehr Schmackes, würde ich sagen.
Oh.
Nochmal. Der hat mal ungefähr fünfmal auf sich selber gezeigt.
Das vierte Mal auf mich selber oder so.
Ja, sechste Mal.
Ja, ich mag mich
du machst immer den gleichen Schwung, Mo.
Ja, jetzt.
Ja,
komm, das war aber knapp.
So, das ist jetzt meine Frage, die total in die Richtung Skurrilitäten geht. Weil mir echt lang nichts eingefallen ist. Ich muss kurz ausholen. Es gibt bei den Sängerinnen und Sängern so ein bisschen esoterisch, würde ich sagen, angehauchte Ansichten, dass es Ein- und Ausatmer gibt. Also Leute, die quasi das Licht der Welt erblickt haben und dann war die erste Aktion, erstmal einzuatmen oder erstmal auszuatmen. Und das unterteilen einige Professorinnen und Professoren dann, die Studierenden werden unterteilt in eben diese zwei Kategorien. Und das wird, ohne Scheiß, das wird dann, das hat dann auf den Unterricht und auf die gesangliche Ausbildung hat das dann Konsequenzen. Also sozusagen, es wird so ein Charaktertypus. So, das ist die
der Ursprung. Aber man muss es ja auch gar nicht so krass mit Geburt und sowas sehen, sondern es kann ja auch einfach so
Wesenseigenschaften.
Ja, mhm. Oder womit man sich selber vielleicht auch am wohlsten fühlt.
Ja, aber darum
fühlt. Also bei mir ist
jetzt hier nicht, ne?
Das hat jetzt dieser zweite Teil, dieser, also die eigentliche Frage, die damit in Verbindung steht, ist, hat nichts mit der Geburt zu tun. Aber wenn ihr mich einteilen müsstet in Auf- oder Abstreicher, was würdet ihr?
Schade, ich würde jetzt gerne beantworten, ob du ein- oder Ausatmer bist.
Das könnt ihr auch, das könnt ihr auch. Aber primär erstmal auf oder Abstreicher.
Auf oder Abstreicher.
Und vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei Streichinstrumenten gibt es immer den Auf- oder Abstrich. Also wie man den Bogen über die Saite führt, lässt sich eben in die eine oder andere Richtung tun. Und
meistens muss man ja beide, also erst die eine, dann die andere.
Genau, meistens.
Typischerweise.
Und dann gibt es aber kleiner Ausflug. Mo guckt sich das an. Der streicht ja auch oft den Bogen, aber ich glaube, bei dir ist es oft nur in eine Richtung.
Ich streiche immer nur von unten nach oben.
Ja, das ist dann der sogenannte Abstrich.
Ah ja.
Und Abstrich ist oft beginnt, wo der Bogen am schwersten ist und dann also einen Schwerpunkt kriegt. Und der Aufstrich beginnt oft an der Spitze, wo der Bogen am leichtesten ist und wo man besonders viel Energie aufwenden muss. Und jetzt lasse ich euch mit dieser Frage allein.
Ja. Oh, ich hab eine ganz klare Meinung dazu. Auch zu Johanna sogar. Ich musste gar nicht lange drüber nachdenken.
Kannst du auch sagen, was du bei mir denkst?
Ja.
Das interessiert mich jetzt, weil ich habe keine Ahnung.
Aber ich musste drüber nachdenken, weil ich habe zum Beispiel einen Freund, den ich immer ein bisschen, über den ich immer Witze gemacht habe, weil er hat so ein, der spielt ganz toll Geige, ist jetzt Konzertmeister in einem Opernorchester und so. Aber ich habe mich immer ein bisschen drüber lustig gemacht, weil er hat so einen harten Abstrich einfach. Einen harten Abstrich, aber funktioniert trotzdem, aber das kann er sehr gut. So, da würde ich sagen, ist es eindeutiger.
Ich glaube, du bist ein Abstrich.
Ja, ich würde auch sagen, Moritz, du bist ein Abstrich und Johanna ist eher
und
ein Aufstrich.
Auch, echt?
Ja.
Und ich glaube, du bist auch ein Ausatmer.
Aber da, da müssen wir jetzt nicht so tief rein, weil ich verstehe nicht, was der.
Naja, doch, weil ich finde, es hängt sogar ein bisschen damit zusammen, wenn du losstreichst, ob es dir zum Beispiel leichter fällt, wenn du vorher einatmest und dann losstreichst oder ob du halt vorher ausatmest und dann losstreichst.
Mhm. Mo, was ist deine fachkompetente?
Ja. Gar keine Einsicht. Meinung dazu. Ist das irgendwie leichter oder schwerer eine Richtung?
Also die eine arbeitet mit der Schwerkraft und die andere ein bisschen dagegen.
Arbeitest also idealerweise kann man beides.
Ja, verstehe schon. Du arbeitest ein bisschen gegen die Schwerkraft.
Ah, du sagst also Aufstrich.
Genau.
Mhm. Also ich habe auf diese Frage keine Antwort, weil ich selber bei mir nicht einschätzen kann. Ich hätte, glaube ich, intuitiv vielleicht doch ein bisschen mehr zum Aufstrich tendiert.
Ja, ich kenne dich am besten.
Mhm. Aber ich.
Und also, aus- oder einatmen?
Da bin ich schon eher beim Ausatmen, glaube ich, ja.
Ich hätte schon gedacht, dass du Abstriche gerne magst.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das eine dem anderen präferiere, aber wenn ich mich so als Wesenseigenschaft. Aber ja, aber deswegen. Also
was über dich gelernt, ne?
Ja, habe ich was über mich gelernt. Gut, ich
dann
dreh weiter.
Aber das Ein- und Ausatmer-Ding ist auf jeden Fall auch ein bisschen. Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu?
Ja, jede Menge. Ist gar nicht esoterisch.
Die Flasche zeigt ziemlich eindeutig auf mich. Ich mache jetzt mal, es wird jetzt wieder ein bisschen weihnachtlich. Das ist eine einfache Frage. Welches Instrument passt für mich am besten in die Weihnachtszeit?
Trompete.
Warum?
Nee, keine Ahnung. Also die stehen so oft irgendwo und spielen so Weihnachtslieder von Türmen runter auf Weihnachtsmärkten.
Ja, man denkt an Pauken und Trompeten, das stimmt. Und der Janek hat jetzt auch schon genickt, deswegen ist eigentlich egal.
Es ist nicht.
Ah, ist es nicht, okay.
Ich nicke nur so, weitermachen, ich hab's noch nicht.
Mhm.
Ich habe zwischen zwei Sachen geschwankt und das war's auch nicht.
Ich sag was es auf jeden Fall nicht ist, aber weil in der Matthäus-Passion kommt eine Gambe vor und ich finde, es hat was sehr Weihnachtliches.
Vielleicht auch Oboe d'Amore.
Ja, ich dachte an so eine Schalmei.
Ich glaube, Viola d'Amore könnte natürlich auch sein, ne?
Ja, ist das so weihnachtlich, aber es ist die Oboe da Caccia, ja.
Was hast du gesagt?
So eine Schalmei, habe ich gesagt.
Also die Schalmei, die Dinge aus dem Weihnachtsoratorium, die meine ich.
Also, ich habe es falsch betitelt.
Ja, weiß ich gerade nicht so. Ich bin jetzt auch nicht so firm mit diesen.
Ich glaube, Oboe d'Amore. Beides. Ja. Und ich glaube, im Weihnachtsoratorium ziemlich sicher.
Also da Caccia, ja, oder d'Amore.
Ich hätte d'Amore gesagt.
Vielleicht ist es sogar dasselbe. Okay, wie auch immer, ich meine die Tröten aus dem Weihnachtsoratorium. Die Tröten? Ja, weil es gibt diesen einen Moment, ich weiß gar nicht mehr in welcher Nummer, aber wo die zum ersten Mal so wirklich kommen. Und für mich ist nicht Weihnachten, bis ich das nicht gehört habe. Ja, genau. Und das ist halt so schön, diese Oboen zusammen. Sonst würde ich sagen, bin ich jetzt gar nicht so der riesen Oboenliebhaber, aber in dem Fall ist das so ein besonderer, weicher Klang. Und das.
Also ich glaube, es ist Oboe d'Amore, die du meinst. Ja, zwei besetzt, aber ich gucke auch nochmal da Caccia.
Aber dann haben wir jetzt schon zwei Sachen aus dem WO, die wir reinpacken. Ja. Den Anfang und diese Arie.
Und die eine Nummer. Ja, die Alternative wäre gewesen, was für mich das weihnachtlichste Instrument ist, ein Kinderchor, der so ein bisschen zu hoch singt.
Ja. Gestresster Chorleiter.
Die haben alle keine Fragen mehr.
Die haben beide keine natürlich Fragen mehr und der Mo hat doch noch eine Frage.
Natürlich, hallo. Na gut. Also meine Frage ist, was wäre ich beruflich geworden, wenn ich nicht Musik studiert hätte? Ich rede also von meinem 17,5-jährigen Ich.
Mhm. Ich muss ganz kurz noch einhaken. Also Yannick hatte auch recht, scheinbar ist auch eine Oboe da Caccia besetzt im Weihnachtsoratorium. Aber das ist sowas, die Jagdoboe, also wahrscheinlich ein bisschen. Oh, ich hoffe, ich setze mich jetzt da auch nicht in die Nesseln, aber ja, eine reine Quinte tiefer als die Oboe, also so ein bisschen Englisch-Horn, aber das damals ja noch nicht gab.
Also deswegen, sollen wir Güß anrufen und das direkt ja, klären?
Telefon-Joker. Aber ich glaube, ja, ist noch ein bisschen tiefer als die normale
Oboe. Okay, aber jetzt, was Mo geworden wäre, wenn er nicht Musiker geworden wäre.
Damals was, vielleicht
geworden wäre. Ja, dann wärst du was Vernünftiges geworden vielleicht.
Meinst du?
Oh, das gibt schon mal einen Hinweis.
Nö, ja, ich frage ja nur.
Also mein Kindheitstraum war ja, Müllwagenfahrer zu werden. Das ist es nicht, oder?
Nee, ich war ja 17,5.
Ja, okay, gut. Straßenbahnfahrer?
Nee, ich komme vom Dorf, nicht mehr da gibt es keine Straßenbahn.
Also darf es nichts mit Musik zu tun haben oder kann es im weitesten Sinne?
Es kann durchaus was mit Musik zu tun haben.
Weil ich weiß, dass du so einen Kumpel hast, der glaube ich, irgendwie bei Sony oder irgendwo im so, also nicht klassischen, sondern
im Pop-Business.
Im Pop-Business gelandet ist. Und das kann ich mir tatsächlich bei Mo auch vorstellen, dass er irgendwie da mit auf diesen Zug aufgesprungen wäre. Also so von Band über dann irgendwie in so einem Plattenlabel, aber eben für die dicken Fische.
Ja, irgendwas so mit deinem Band. Deine Band-Vorgeschichte hat es bestimmt zu tun.
Aber ich glaube, ich muss mir noch was Zweites überlegen, weil ich wollte dich ja jetzt nicht nur auf die Musik eingrenzen.
Das Schöne ist ja auch, spricht ja für mich. Wenn
ich glaube, Mo, du könntest auch ein guter Tonmeister werden. Also ja, Tonmeister sind so die Leute, die so Aufnahmen machen und dafür muss man ja richtig viel, da muss man auch richtig gut Klavier spielen können.
Das ist die härteste Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen. Ja, die ist super hart. Ich habe das, in Detmold gibt es ja auch diesen Studiengang. Und das ist, also was sie da hören müssen, ist crazy.
Das ehrt mich ja alles, Leute.
Aber wir müssen noch was nicht musikalisches.
Aber nicht,
ich muss noch ein B-Teil.
Arzt. Der Vater.
Kann kein Blut sehen.
Warte, lass mich kurz überlegen.
Aber ich finde Neurologie auch mittlerweile sehr spannend. Zeug auflösen.
Nee, ich muss noch was nicht musikalisches. Das
war noch nicht dabei.
Nein, auf keinen Fall war das dabei.
Waren wir schon nah? Das klang jetzt nicht so nah.
Ja, schon. Halb, na.
Ja, okay, also bestimmt was mit Musik. So, du wärst Musikmanager.
Nee, ich glaube, ich habe mal ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich Lehrer werde.
Ich habe also kurz überlegt.
So Gymnasium, so Musik und weiß ich nicht, Französisch oder Mathe oder sowas. Und weil ich glaube, ich habe schon so einen Lehrer-Vibe auch.
Ja, das Knechten.
Ja, so ein bisschen kleine Kinderknechten finde ich schon klasse.
Aber ich glaube, du könntest die auch so ultra gut motivieren, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, du hast halt so auch eine Energie, die sich, glaube ich, voll überträgt.
Und du machst also im weitesten Sinne auf einer anderen Ebene unterrichtest du ja auch Schülerinnen und Schüler als IF-Dozent.
Was ist denn bitte IF?
Das hat, glaube ich, der Mo schon mal in diesem Podcast erzählt und der hat jetzt aber nochmal die Gelegenheit, das zu erläutern.
Ja, das ist das Institut für Frühförderung musikalisch hochbegabter Kinder und Jugendlicher an der Musikhochschule in Hannover und da gebe ich einen Rhythmuskurs. Es macht sehr viel Spaß, diese kleinen 9- bis 11-jährigen hochbegabten Nasen ein bisschen zu coachen.
So. Du wolltest Knechten sagen, sag es, gib es zu.
Ein bisschen zu trennen.
Das hat immer was von Herr der Ringe, ein Ring sie zu knechten.
Ja. Ein Ring sie zu knechten.
Ja, aber er heißt Mo, deswegen habe ich das jetzt. Gut, dass wir das nochmal erklärt haben.
Ist nur noch eine Frage übrig? Hast du noch eine?
Nee.
Ich hatte schon alle drei.
Dann bin nur noch ich. Das ist mega schön. Ich habe nämlich die sentimentalste Frage zum Schluss.
Oh.
Was war mein schönster Treppenhaus-Moment?
Es sind so viele. Ich kann
irgendwas
gar keinen
aussuchen. Circles.
Das könnte gut sein, ja. Da haben wir ja auch alle mitgespielt hier.
Ich würde gerne Yannicks Blick jetzt einmal euch allen zeigen.
Ich denke sehr stark nach.
Ich könnte auch irgendwas auf Norderney sein.
Obwohl, ich sag Circles in Würzburg.
Boah, wir haben schon so viele Projekte gespielt. Vielleicht ist es auch irgendein Darkroom. Es könnte auch irgendein Dark Ride sein. Johanna hat auch schon richtig viele Dark Rides gespielt. Aber die waren immer so kalt und ein bisschen unangenehm. Deswegen glaube ich.
Das haben Dark Rides so an sich.
Ja, das haben Dark Rides so an sich. Deswegen glaube ich nicht Dark Ride.
Der Moment, als wir Crisp gespielt haben, das Licht wurde dunkel, alles wurde still. Wir haben angefangen, ASMR-Geräusche zu machen, wollten gerade irgendwie Bohnen in die Schüssel fallen lassen und dann klingelt das Handy so laut, wie es nur geht.
Schönster Moment ever.
Ich glaube, ich bin bei Mo. Ich glaube, Circles, ja. Es könnte auch irgendwas auf Island gewesen sein. Das ist natürlich auch so schön gewesen.
Aber nee, das muss ein Konzertmoment sein, würde ich sagen. Also deswegen, Circles könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder vielleicht der Dunkelraum im Dark Ride, finde ich auch ziemlich besonders. Aber das geht zu lang, das ist dann irgendwann auch anstrengend.
Soll ich auflösen?
Ja.
Lös.
Circles in Würzburg.
Ja!
Geil.
Ja, das war einfach so ein krasser Moment. Also so lange keine Konzerte gespielt wegen Corona und dann irgendwie so ein intensives Projekt, was wir hier zusammen entwickelt haben. Und ja, es war einfach mega, mega schön.
Agree.
Ja, und lustigerweise genau die Runde, die diesen Podcast macht, also jetzt Thomas ist leider nicht da, aber das waren nur wir fünf, ne, die dieses Projekt gespielt haben.
Stimmt. Das war viel Arbeit.
Das waren Zeiten.
Ja. Ja, in dem Sinne, fröhliche Weihnachten.
Ostern und perfekte Überleitung.
Geht in ein Konzert vom Weihnachtsoratorium. Achtet auf die Oboen und die Pauke am Anfang natürlich.
Ja, die Pauke. Die
kann man ja schlecht verfehlen.
Und in dem Fall auch die Trompeten, die haben auch ganz tolle Nummern beim Weihnachtsoratorium.
Alle. Außer die Bratsche. Das ist ganz schön. Ihr könnt viel zuhören. Bis bald.
Tschüss. Seid. Okay. Nee. Jeder muss das zu der Person links neben sich.
Das, was Mo sagt.
Was denn?
Ja, wir spielen denen was vor.
Wir nehmen was auf. Guck.
Hier. Ja.
Ja. Wir stellen uns achthändig ans Klavier und spielen den Anfang vom Weihnachtsort.
Ey, ich kann nur
bomb,
ja, ich will, bomb, ja, das bomb will ich auch gerne machen. Also ich bin richtig schlecht.
Und du
Klavier.
Machst auf dem Vibrat.
Das ist ja voll schwer.
Ja, nee. Eben.
Das machen wir nicht.
Ja, war ziemlich witzig.
Ja, okay, gut, wir probieren's.
Oh, ja, nee.
Nimmt der noch auf?
Ist halt so abgetönt.
Der hat hier Noten.
Ja, ich hab die Noten, ich hab die Noten. Das geht nicht.
nicht? Ich dachte, ich wollte die Noten schnell. Warum nicht?